Herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering. Heute hat Software Engineering immer auch mit generativer künstlicher Intelligenz zu tun. Heute unterhalte ich mich mit Tommy Stellmacher von der Rewe Group, genau von Rewe Digital. Tommy, am besten du sagst mal, was du so machst und was du bei Rewe machst und was Rewe Digital überhaupt ist. Das war das Allereinfachste.
Ich fange vorne an.
Ja, fang vorne an. Ja.
Erstmal danke für die Einladung. Freue ich mich sehr, dass wir das Gespräch finden. Die Rewe Digital ist wie so üblich die IT-Einheit der Rewe-Gruppe. Das heißt, wir stellen einmal IT-Lösungen bereit, so generell um alles, was sich in der Technik bei uns dreht, von Infrastruktur. Und das machen wir in Produktorganisationen. Das heißt, wir haben unsere Wertschöpfungskette als Rewe-Gruppe einmal in IT abgebildet und haben für jede Geschäftsfähigkeit ein IT-Produktteam dahinter gebildet und gesagt, so möchten wir es organisieren, so möchten wir modern zusammenarbeiten, IT entwickeln. Also von der Organisation her, von der Struktur her sehr, sehr modern geprägt und auch klar an dem gehalten, was eigentlich die Gruppe ausmacht, wo wir hin möchten, wo wir auch am Ende dann Geld verdienen.
Ja. Aber mit der Zuständigkeit von, ich sag mal, der schweren IT, Warenwirtschaft und sowas, was bestimmt schwierig ist, bis hin zu Picknick und moderne Lösung.
Total. Also wirklich auch, wenn man das so denken möchte, von, ich sag jetzt, der Maschinenraum, Infrastruktur und dann einmal durch die ganzen Warenflüsse durch. Ich kaufe ein, ich habe Logistik, ich habe einen stationären Einzelhandel, ich habe einen Online- und Abholservice, ich habe einen Customer Relations and Sales, also ich habe irgendwo auch so ein Stück weit Marketing noch hinten dran. Das gehört alles zur Wertschöpfung dazu und das ist auch alles dann in der IT abgebildet. Eben über Produkte, genau.
Und du verantwortest da?
Den Einkauf.
Den Einkauf.
Einkauf
von Kettikel. Procurement Solutions.
Procurement Solutions ist so ein bisschen ist kein Kunstwort. Man könnte auch Purchasing sagen, aber da hängt für uns auch dahinter das ganze Thema Category Management. Mhm. Und wir bündeln das eben als Procurement Solutions, weil wir da denken, dass wir eine sehr gute Clusterung haben, auch in der Zuständigkeit, auch in dem Stakeholder-Bereich dahinter in der Gruppe. Und da haben wir uns daran einfach sehr orientiert und gesagt, das passt als Bündelung sehr gut zusammen.
Mhm. Wie groß ist denn da deine Einheit? Wie viel Entwicklungskapazität
hört auf dich? Heute hört auf mich.
Nehmen wir mal den positiven Fall.
Die Bonusfrage ist, wie viel hören auf dich?
Nee, sagen wir erst, wie viel sind.
Wir sind ungefähr 310, 320 FTE, Köpfe ein paar mehr, also je nachdem, wie man zählt. Und haben eine relativ hohe Entwicklerdichte bei ungefähr 200 Entwickler. Daneben dran haben wir natürlich dann die anderen Einheiten wie Business Engineer, wie Product Owner, wie Architekten, agile Unterstützung. Wir haben den Overhead-Führungsteam, also wir sind nicht aktiv da drin, aber zählen natürlich dazu. Und verteilt sind wir über Lokationen. Also wir haben klar Köln, wir haben Kiel, wir haben Frankfurt als Standort. Wir sind in Malaga in Spanien, wir sind in Zielona-Góra in Polen ansässig und haben da auch Produktverantwortungen eben auch über die Standorte verteilt und clustern und so. Ja.
Und das mit der hohen Fertigungstiefe?
Immer end-to-end. Also jetzt sind wir ITler, ne? Also wann fängst du an zu messen? Aber wir messen bei Stakeholder, gibt den Auftrag bis unten in dem Maschinenraum tut sich was und wir schaffen irgendwo einen Mehrwert.
Okay. Na, das hört sich jetzt zumindest schon mal nach einer spannenden und herausfordernden Anwendungslandschaft an, die es da weiterzuentwickeln gilt.
Der Fachbereich ist im Einzelhandel immer challenging. Also im Einzelhandel, glaube ich, hast du den Charakteristik, dass du nicht müde werden darfst, dass du nicht langsam werden darfst. Wenn du es wirst, die Konkurrenz ist es nicht. Mhm. Von daher gibt es da selten Phasen, die ruhig sind oder wo du sagst, Mensch, da können wir mal Pause machen. Das gibt es nicht. Challenging ist es. Einkauf muss reagieren, Category Management muss reagieren und das trifft ebenso auf alle anderen Einheiten im Digital auch zu.
Ja. Und wie viel von deiner Mannschaft machen schon generative künstliche Intelligenz in der Softwareentwicklung und wie viel gucken noch hin, dass sie es demnächst machen oder sagen, wollen wir gar nicht, tun wir nicht?
Ich glaube, die sagen, können wir nicht, wollen wir nicht, werden weniger. Aber ich glaube schon, dass da sehr kritische Blicke drauf sind, weil wir natürlich einen hohen Qualitätsanspruch haben. Also wir schauen natürlich drauf und sagen, alles, was entsteht, alles, was passieren muss, hat eine hohe Verantwortung. Vergleich, wenn du vorne einen falschen Einkaufspreis pflegst, dann trägt sich das einmal durch den ganzen Warenfluss durch. Mhm. Du hast einen falschen Bestand, du hast hinten eine falsche Abrechnung, das kriegst du nicht mehr rausgebügelt. Von daher sind natürlich die Teams sehr, sehr sensibel, wenn es darum geht, einfach mal auszuprobieren. Ein größerer Teil, hoffentlich an Entwicklern, orientiert sich gerade stark an Code-Unterstützung. Ja, also wie mache ich tatsächlich das Coding leichter? Und wir sind jetzt auch vereinzelt in Initiativen drin, wo wir viel mehr darauf schauen und sagen, was macht denn die Produktentwicklung aus? Also ist ja mehr als nur Code schreiben. Wie gehe ich mit Anforderungen aus dem Fachbereich um? Wie gieße ich das alles in Guardrails und schaue, dass ich eine gewisse Qualität einfach direkt aus der Tüte, aus der AI-Tüte liefern kann, um diesen ganzen Entwicklungsprozess auch zu begleiten, zu optimieren. Nicht eben nur das Coden selber, das ist schön, ne, aber wie teste ich zum Beispiel automatisierter, wie nehme ich Anfragen auf, wie strukturiere ich die und am Ende, wie betreibe ich vielleicht auch immer wieder die gleichen Themen, wie helfe ich mir im DevOps-Umfeld, ne, alles, was so als Aufwand entsteht im Produktteam.
Was sind denn deiner Ansicht nach da die drei Anwendungsfälle für KI oder wahrscheinlich ist es ja Gen-AI, aber ist egal, sagen wir KI im Allgemeinen, die sich schon als besonders nützlich und wirkungsvoll herausgestellt haben?
Ich glaube, der größte, also da muss man ja den Kontext verstehen, ne? Wir sind in der Rewe-Gruppe, nächstes Jahr feiern wir 100 Jahre, sind ein historisch belastetes Unternehmen. Klingt negativer, als jetzt gemeint ist, aber da gibt es Bestandssysteme, da gibt es Schnittstellen, da gibt es dadurch, dass wir auch eine von der Struktur her eher ein Unternehmen sind, das viele unterschiedliche Einheiten integriert, haben wir natürlich Schnittstellen, die du heute gar nicht mehr so bauen würdest, wenn du auf der grünen Wiese anfängst.
Ist schon Brownfield, ist klar.
100%. Und deswegen, glaube ich, ist bei uns der größte Hebel, das Brownfield zu verstehen. Ne? Also jetzt gehen auch, ich sage jetzt mal, ein paar Leute gehen auch irgendwann mal in Rente mit Wissen, das wir eigentlich essentiell brauchen. Und von diesem Brownfield eben auch, ich sage ein Stück weit, zu modernisieren und auf eine moderne Karte zu kommen, sich anzuschauen, was ist da entstanden in den letzten 100 Jahren und wie entwickle ich es weiter. Das ist eine riesen Challenge, weil du das menschlich natürlich mit sehr viel Aufwand auch abbilden kannst. Mhm. Das fordert aber wahnsinnig viel Hirn. Also wirklich eine hohe Kompetenz in den Fachprozessen, aber eben auch technisches Verständnis. Ja.
Da wäre ein Anwendungsfall ja vielleicht zu sagen, man stopft die Software, die man hat oder was man sonst an Software-Dokumentation hat, in so eine KI und lässt sich Strukturgraphen, Abhängigkeiten ermitteln. So ein bisschen Reverse-Engineering bis dahin, von wo man wieder anders oder wie auch immer nach vorne entwickeln kann. Das wäre ja ein möglicher Anwendungsfall für Generatives.
Mhm. Hast du das schon mal aktiv beim Kunden begleitet von wir versuchen das mal und bringen es produktiv?
Nicht in der Größenordnung, ganz klar nicht. Also meine konkreten Erfahrungen damit, so generativ unterstützte Software zum Einsatz zu bringen, sind in ein paar Projekten, die sicherlich eins kleiner sind und die technologisch homogener sind. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, das hört sich nach einer Anwendungslandschaft an, die gewachsen ist. Du sprichst von historischer Belastung. Da kann man das nicht mit so einem einfachen Ansatz machen. Das glaube ich sofort. Aber Teile könnte man vielleicht rausnehmen. Wir haben bei einer Krankenversicherung eine Situation, das war da auch eine, ich sag mal, relativ gechallengte Anwendungslandschaft haben. Da traut sich jetzt auch keiner dran und sagt so, da mache ich jetzt mal eins reverse und dann setze ich anschließend agentisch drauf auf oder auch nur mit kleinteiliger Unterstützung. Da versucht man jetzt erstmal Teile rauszuschneiden, für die es in Frage kommt, die vielleicht ein bisschen loser gekoppelt sind. Kenne ich eure Landschaft nicht, aber sowas könnte es ja jetzt vielleicht geben.
Ich glaube auch, das ist der richtige Ansatz. Ja, also, dass du dich ganz gezielt auf Themenfelder stürzt, wo du sagst, da habe ich vielleicht den größten Hebel, vielleicht auch das größte Problem, um dann von dem größten Problem in die kleinen Probleme reinzuarbeiten. Was wir merken, ist aber auch dieses, ich sage jetzt Vibe-Coding, ich will jetzt nicht negativ über Vibe-Coding sprechen, aber nehmen wir das mal als
Beispiel. Das können wir gleich gemeinsam machen.
Super, gern. Ja, aber guck mal, du kommst ja daher und sagst, ich baue jetzt mal schnell einen Prototypen als Entwickler. Das ist ja das, was du beim Fachbereich gerne zeigen möchtest. Und es funktioniert in der Regel alles super gut, weil es halt kontextlos ist, weil es frei ist von Last. Ne? Und jetzt sind wir auch irgendwie in der IT langsam geprägt davon, wir sprechen immer von Pareto, wir machen mal 80% und die letzten 20, da müssen wir die Ärmel hochkrempeln, die schaffen wir dann auch noch. Ich glaube, das wird sich jetzt einmal ändern, weil wir jetzt draufschauen und sagen, diese Prototypen, wo wir früher auch viel, ich sag mal, Prototyping auch mit UIs gebaut haben, das ist schön zu sehen, aber dahinter der Klick danach, das Verlangen nach, dass das Ding auch funktioniert und dass danach sich dann die Sanduhr dreht und tatsächlich auch was mit Daten passiert. Ich glaube, das Bedürfnis, das wird jetzt mal eine Etage nach vorne wachsen, kommt nicht mehr mit Prototypen, die dann nicht mehr funktionieren, sondern das muss auch mittlerweile funktionieren, weil ansonsten mache ich es halt selber schnell im Vibe-Coding. Und dann diesen Schwung zu schaffen und zu sagen, ich kann es auch anwenden in der Produktivität, ich komme damit auch durch. Ne? Also die anderen 20% sind tough.
Da bin ich bei dir. Also ich denke, es wird sich gerade in den Zeiten, wo Codierung nicht mehr so im Vordergrund steht, rausstellen oder stellt sich schon heraus, dass das Wissen über die fachlichen Zusammenhänge, über sowas wie Architektur auf fachlicher, aber auch auf softwaretechnischer Ebene eine wichtige Zutat ist, die vor allen Dingen von erfahrenen Architekten und Fachleuten eingebracht werden kann. Ich spaße rum, wenn ich sage, über Vibe-Coding können wir gern gemeinsam lästern. Da sehe ich auch nur Spielzeuganwendungen, die von Leuten entwickelt werden können, die eben nicht über Architektur nachdenken müssen. Deshalb als Spielzeuganwendung. Ansonsten, in dem Moment, in dem man dann Softwarearchitekten mit so Vibe-Coding-artigen Ansätzen rangehen, ist es so, wie jemandem zu sagen, denk heute Nacht bei der Schatzsuche nicht an grünes Nilpferd. Das geht natürlich nicht. Ja, also der Architekt denkt immer in Architekturzusammenhängen. Dahin zu kommen, dass jemand so per Flow Anwendungen baut, die dann hinterher funktionieren, skalieren, sicher sind und andere nicht funktionale Eigenschaften erfüllen, glaube ich auch, das sehen wir heute nicht. Das ist bisher noch Spielerei. Aber vielleicht sind wir nicht bei Vibe-Coding, sondern sind bei agentischer Entwicklung. Ja, also da hat dann schon noch ein Architekt allerhand zu sagen und setzt aber so ein paar Agenten ein, die Codierung machen oder auf Barrierefreiheit prüfen oder Testagenten, die sich erst die richtigen Testkriterien überlegen und dann so lange Testfälle dazu schreiben, bis die Kriterien erfüllt sind. Sowas kann man sich vorstellen, ohne dass ich, also ich würde ja jetzt nicht Vibe-Coding zu sagen, aber man kommt vielleicht trotzdem eine ganze Weile hin, ohne dass das Codier-Artefakt, also der Quellcode tatsächlich im Mittelpunkt steht.
Ich glaube, diese Artefakte, wenn du so ansprichst, die müssen entstehen, die werden auch mehr und mehr entstehen. Nimm jetzt einen Testagenten, einer der Testfälle vielleicht schreibt, vielleicht selber durchführt, Testergebnisse dann irgendwie abliefert. Das sind ja alles Artefakte, die entstehen durch die Agenten. Ne? Also ich glaube, das Interessanteste an der Entwicklung wird an der Stelle sein, wie schnell wir Ergebnisse produzieren, die überdenken, überarbeiten und replizieren. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel IT-Security.
Ja, gutes Thema. Ja, klar.
Jeder Entwickler von uns schreibt jeden Tag Code und ob der jetzt sicher ist oder nicht, müssen wir auch ehrlich sein, hängt immer von der Tagesform ab.
Und vom Entwickler an sich.
100%. Ja, also ist ja nicht so, dass wir heute mit jeder Person, ich schließe mich da jetzt mit ein, immer jeden Tag bei 100% sind und 100% wach und jede Erinnerung ist 100% da, sondern wir sind ja heute auch nicht bei allen bei 100%. Und bei dem AI gehen wir jetzt rein und sagen, Mensch, jetzt skalieren wir über das 100% hinaus. Ich glaube, wir werden uns jetzt erstmal an die 100% randarbeiten. Ich glaube, wir werden Artefakte zum Beispiel im IT-Security-Umfeld deutlich schneller finden und sagen, haben wir das eigentlich schon mal definiert? Was ist ein sicherer Code? Mhm. Und ich habe so viele Repositories, die ganze Nacht lang günstige Agenten auf günstigen Modellen, bitte bis ich morgens wieder im Büro bin, arbeitet euch da durch und geht da drüber. Und ich glaube, das wird jetzt erstmal ein riesengroßer Aufwand sein, initial und dann irgendwann aber ganz normal, dass du natürlich nicht müde wirst und dann bin ich bei dir, der Architekt, der da drauf guckt oder derjenige, der eine architekturelle Aufgabe übernimmt, ist ja nicht immer nur der Architekt, der wird dann ganz genau wissen müssen, was habe ich denn eigentlich vorgehabt, was ist da rausgekommen und wo muss ich vielleicht nachschärfen. Ja, und da wird dann der Trick entstehen zwischen guter Entwickler und ergänzt mit Agentic ist dann ein riesengroßer Mehrwert. Ne?
Habt ihr denn schon kürzere Release-Zyklen? Weil Agenten arbeiten ja nur irgendwie mal mehr und können öfter parallel durcharbeiten, brauchen keinen Urlaub, sind nicht krank, all das.
Wir haben einen Prototypen, Prototyp ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir machen gerade einen Testballon zum Thema auch, wie wir ein ganzes Produktteam auf AI, ich sage jetzt nicht umstellen, aber unterstützen dadurch. Da hat sich ein Team hingesetzt und hat gesagt, wir wollen eigentlich selber mal für uns was bauen, was uns die Arbeitslast, die wir einfach nicht mehr bedienen können aufgrund von Masse, wie können wir mit modernen Tools da irgendwie Herr der Lage werden? Und da merken wir, dass es extrem ist, wenn du, also der extreme Performance-Schub ist, wenn du das gezielt einsetzt und wenn du ganz klar Guardrails setzt, definierst, welches Framework, welche Agenten. Mhm. Und umso besser, umso genauer du das machst, desto höher ist die Kurve in der Performance. Und wir laufen natürlich jetzt in die nächsten Themen rein. Ne? Also wir laufen dann jetzt in die Themen rein und sagen, wie optimierst du? Also Kostenoptimierung, welche Agenten sind die nächsten, die noch laufen müssen? Es ist super spannend anzusehen, weil das natürlich dann und auch was mit dem Team macht selber. Das Team guckt dann auch darauf und sagt, Mensch, welche Rolle entwickelt sich gerade wie?
Was naja, ist, klar. Ja,
welche super Kompetenz spannend, brauche ich?
Oder? Und welche brauche ich auch zukünftig nicht mehr menschlich unterstützt?
Ja.
Ich habe da neulich das Wort zugelesen, das war Fear of Becoming Obsolete. Also so gerade die unerfahrenen Entwickler und Entwicklerinnen, denen schießt hier und da schon mal so ein unangenehmer Gedanke durch den Kopf, wenn die sagen, oh, Agenten können aber auf die Art und Weise einfache Programmiertätigkeiten übernehmen. Und vieles davon sind Aufgaben, die ich heute auch als Mensch übernehme. Dann hat man ja schon so ein bisschen Sorge. Ich meine, uns trifft das übrigens wahrscheinlich noch viel mehr. Ja? Also wir leben stark davon, dass wir Junioren zu Senioren machen, indem die in Projekten mitmachen. Und wenn dieser Weg verstellt ist, weil die Juniorentätigkeiten auf einmal automatisiert werden können, ich bin ja Verfechter der These, Agenten sind auch Software, also reden wir mal ruhig über Automatisierung, dann ist klar, brauchen wir alternative Ausbildungswege, um aus Junioren und Absolventen Experten und Senioren zu machen zumindest mal. Wie machst du das?
Ich glaube,
das ist eine Aufteilung. Ich erzähle immer das Problem und du sollst sagen, wie es geht. Ne? Aber ist ja nun mal das Format hier so.
Eigentlich ist es andersrum. Ne? Nee, ich glaube, das muss man unterscheiden. Also Automatisierung an sich, ja, hat uns aber auch schon jetzt in den letzten 25, 30 Jahren viel Arbeit abgenommen. Das heißt ja nicht, dass da unbedingt jetzt die IT eine Flucht hatte auf dem Arbeitsmarkt, sondern ist ja trotzdem weiter gewachsen. Wir sind dadurch immer besser geworden. Also immer, wenn wir ein Patchen, ein Testen automatisieren konnten, ein Ablauf, den wir regelmäßig gemacht haben, automatisieren konnten, hatten wir mehr Zeit für, ich sag mal, höhere Challenges. Und AI macht genau das Gleiche jetzt. Ich nehme jetzt den Vergleich mit einem Produktteam. Du bist ein Product Owner, hast drei Entwickler, drei Business Engineers und noch architekturelle Unterstützung. Ganz, ganz klassische Aufstellung. Jetzt kommt AI und macht dich auf einmal schnell. Steroide und du bist jetzt das Power-Team. Jetzt kannst du natürlich als Product Owner hingehen und kannst sagen, cool, mein Backlog fegt sich auf einmal leer. Ich glaube aber nicht, dass es zielgerichtet ist, weil heute haben wir natürlich ein Backlog, was na klar so ein bisschen auch Wunschliste ist aus dem Fachbereich, also so ein bisschen auch alles abbildet, was der Fachbereich sich vorstellen könnte.
Ja.
Und ich glaube, du wirst jetzt als Product Owner in den nächsten 2-3 Jahren eher mehr dahin getrieben, eine ganz klare Roadmap, eine ganz klare Vision zu haben. Mein Produkt ist heute das, es muss morgen dorthin, weil ich zum Beispiel internationalisieren möchte, weil ich einen Trend am Markt erkenne, dass kassenlose Filialen jetzt irgendwie genau das Thema sind. Ich muss eine klare Strategie haben und auf die ziele ich dann. Wenn wir jetzt AI auf die Produktteams loslassen und sagen Vollgas, dann ist es eher wie so eine Gießkanne. Also ich habe dann auf einmal die Wunderheilmittel und das löst dann meine ganzen Probleme. Und dann entstehen halt ganz viele neue Probleme. Ne? Und das verzweigt sich dann. Und ich glaube, dieses Verzweigen, das muss man früh erkennen, muss man früh gegensteuern und sagen, über einen Product Owner kann man schon sehr stark in die Roadmap eingreifen und sagen, lass uns mal ganz gezielt in eine Richtung marschieren, um da eher, ich sage jetzt mal, Skalpellarbeit zu leisten am Produkt, als halt wirklich mit der Gießkanne drüber zu gehen und sagen, ich löse heute mal alle Probleme. Mhm. Immer wenn ein Problem löst, da stehen drei neue wahrscheinlich.
Ne? Da muss der Product Owner aber auch noch eins näher ans Business ran, oder?
Ja. Also ich glaube...
Und das Business muss auch ein bisschen näher an die neuen Möglichkeiten der Softwareentwicklung ran. Also wenn die sich verstehen könnten, das wird ja Türen öffnen. Ich meine, ist jetzt keine ganz neue Forderung. Das Business Alignment und sonst was. Aber auf einmal auf der Basis von einer neuen Technologie, die es sehr, so wie du es gerade geschildert hast, sehr, sehr nahelegt, das jetzt auch tatsächlich noch eins mehr und engagierter zu tun.
Ja.
Kriegt er das hin?
Ich denke ja. Ich denke, wir haben im Business, das sich schon sehr dafür interessiert, was an modernen Technologien passiert, aber auch, jetzt bin ich im Einkauf und Category Management, was macht das im Handel? Also was passiert da im Handel auf dem Markt? Der Product Owner ist derjenige jetzt, ich spreche aus IT-Perspektive, der gefordert ist zu verstehen, was machen die denn eigentlich? Wie ticken die denn da? Warum ist es für die so wichtig, ein Jahresgespräch mit den großen Lieferanten zu führen? Wie kann ich die besser vorbereiten? Nicht nur welche Trends gibt es, sondern auch welche Verhandlungsstrategien gibt es? Also was sind all die Sachen, die ich heute vielleicht dem Einkäufer noch gar nicht bereitstellen kann, welches kann ich hinbekommen, die Daten zu erheben?
Na klar.
Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Avocado. Wenn ich jedes Mal mit jemandem über Avocados verhandle und der Lieferant sagt zu mir, Mensch, war richtig schlechtes Wetter, der Preis geht trotzdem hoch, dann bist du erstmal blank. Es sei denn, du hast vorher den Wetterbericht gelesen über das ganze Jahr Und wenn wir dann halt jetzt anfangen mit Datensammeln und einer aktiven Begleitung in solchen Anwendungen, und dann sagt die Anwendung halt, Mensch, das Wetter war eigentlich gar nicht so verkehrt. Und ehrlich gesagt, hat er das letzten 3 Jahre auch schon erzählt.
Es war gar nicht immer schlechtes Wetter.
Ja. Also ist vielleicht eine Strategie dahinter. Und ich glaube, sowas müssen wir jetzt auch verstehen und sagen, wir müssen nicht die Probleme von heute fixen. Wir müssen nochmal gucken, welche Probleme haben wir noch nicht gefixt? Wo kommen wir eigentlich an die 100% dran? Und dann, glaube ich, macht dieses ganze Thema Produktstrategie, Vision viel mehr Sinn.
Okay, lass uns noch einmal den Kontext wechseln. Ihr macht nicht Open Source, ihr macht Inner Source. Vielleicht sagst du da einen Satz zu, weil ich vermute, dass gar nicht alle ganz genau wissen, was das bedeutet. Und vielleicht sagst du auch gleich dabei, was das im Rewe-Kontext bedeutet.
Also Open Source, klar, Community, öffentlich, große Beteiligung im Internet an großen Repositories, die man gemeinsam entwickelt, die man eben auch auditieren kann, wo man einfach sagt, man hat einen hohen Sicherheitsgrad und hat eine gemeinschaftliche Wartung über Maintainer-Modelle, über Contributor-Modelle. Jetzt sind wir in der Rewe Digital 2.500 Leute. Wir haben aber keinen Inner-Source-Ansatz im Sinne von, wir haben auch Open-Source für uns selber. Mhm. Und das ist genau das, was Inner-Source an der Stelle fixt. Wir haben Software, die hat einen Wettbewerbsvorteil für uns. Die macht uns besser. Die finden wir nicht im Standard, auf dem Markt. Die möchten wir für uns entwickeln. Mhm. Wenn du sowas machst und auf technische Plattformen aufbaust, dann machst du das nicht 12-mal in 12 Teams, sondern machst du es idealerweise einmal und 12 Teams können darauf maintainen und können einfach daran teilhaben. Und das ist genau der Gedanke, dass wir bei uns im Bereich gesagt haben, Inner Source ist eine starke Idee, übrigens von Architekten getrieben, mit den Product Ownern dann Hand in Hand gehend, weil alle natürlich sagen, hey, Standard ist super, aber eben auch zeitsparend. Und so sind wir rübergekommen und gesagt, lass uns mal diese ganzen Open Source Prinzipien nehmen und die in unserer Organisation deutlich stärker treiben. Ich mache jetzt einen Satz und dann meinen Punkt dahinter. Ich beobachte das ja auch mit AI, kannst du schneller Software erstellen. Und ich glaube, langfristig werden wir Software nur noch auf dem Markt finden, die zum Beispiel in der Regulatorik aktiv ist. Da, wo ich viel auditieren muss. Mhm. Wenn ich Software baue, die logisch an Regeln sich abarbeitet, die aber jetzt nicht diese Regulatorik dahinter hat, die werde ich wahrscheinlich schneller mit AI generieren können.
Guter Punkt. Ne?
Ja, und deswegen gucke ich da so drauf und sage, das, was wir intern haben, was mir einen Wettbewerbsvorteil gibt, das möchte ich intern auditieren können, klar, ne? Da interessiert sich jeder dafür, aber ich möchte es vielleicht nicht nach außen geben. Mhm. Ich werde es vielleicht aber auch nicht auf dem Markt finden bei Standardlieferanten. Deswegen Inner Source ist für uns ein Stück weit eine Antwort darauf, gemeinschaftlich Software zu entwickeln, für uns nach unseren Standards auf unserer Plattform.
Aber schon mit so Transparenzregeln und Qualität, also ich sage Open Source ist für mich immer erst transparent, wer macht was, wer kriegt welche Aufgabe, wer darf es nach welchen Kriterien einchecken und dann noch mit Qualitätssicherung drauf, dass nochmal ein zweites paar Augen mindestens oder je nachdem wie heikel es ist, sogar noch mehr drauf gucken und sagen, so das darf jetzt wieder rein in die Software. Sowas mit, also solche Prozesse mit dabei?
Ja, glaube ich, also nicht glaube ich, weiß ich. Wir müssen es stellenweise aber besser machen als das, was wir im Open Source finden. Ne? Also ist ja immer die Art und Weise, wie du in interner IT agierst, du bist eigentlich zur Veredelung da. Mhm. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir machen Inner Source, dann müssen wir darauf achten, dass wir natürlich uns auch an unsere eigenen Gesetze, unsere Betriebsvereinbarungen halten.
Ne? Und na ja, klar.
Das ist eigentlich das Schöne. Wenn ich jetzt mit dem Betriebsrat über neue Software spreche, die möchte ich gerne einführen.
Du hast ja Fantasien. Okay.
Kann passieren, so im großen Laden ab und zu, ne? dass da auch Interessen sind. Da möchte ich denen aber auch sagen, ihr müsst nicht immer nur meinem Wort glauben. Ne? Nehmt doch mal die Software, auditiert die selber, lasst die auditieren. Ich habe da nichts zu verstecken. Das kann ich heute schwer machen, wenn ich Software einkaufe. Und das kann ich heute auch schwer machen.
Los, ne? Ja.
Und wenn ich aber ein offenes Repository habe, dann habe ich, glaube ich, auch eine gewisse Transparenz und ein gewisses Vertrauen, was ich eingebaut habe.
Mhm. Ne? Ja, verstehe ich.
Und darüber ist das, glaube ich, nicht eine Revolution, aber eine Modernisierung, auch wie wir miteinander Software entwickeln und wird uns auch im Time-to-Market beschleunigen.
Ja. Spannend. Tommy, vielen Dank für unsere lebendige Diskussion, für deine Einblicke, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in die Rewe Digital und die dort geltenden Softwareprozesse und Architekturen gewährt hast. Ich verweise eben die Zuhörerinnen und Zuhörer auf unsere IT-Tacheles Landingpage www.adesso.de/podcast. Dankeschön.
Danke dir.